Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir gerade dieses Lied gesungen haben, weil es direkt aus Klagelieder kommt. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu, morgen für morgen dein Sorgen ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet, bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Diese Worte sind mehr oder weniger der Höhepunkt im Buch Klagelieder. Und ich freue mich, dass wir dieses Buch jetzt heute Morgen in einer ersten Einheit studieren dürfen. Bevor wir gleich dazu kommen, noch der Hinweis. Für viele, glaube ich, war es gestern und auch vorgestern relativ schnell, wie ich durch Jeremia gerast bin. Die Vorträge wurden aufgenommen. Und die Aufnahmen werden auch zur Verfügung stehen für euch zum Nachhören. Dann könnt ihr nochmal in Ruhe auch Notizen machen, all die Stellen nachschlagen, die wir uns angeguckt haben. Genau, also falls es dem einen oder anderen zu schnell war, die letzten zwei Tage, dann nutzt doch diese Chance. Jetzt möchte ich nochmal mit uns beten und dann starten wir mit Klagelieder. Vater, wir danken dir für das Buch Klagelieder. Wir danken dir, dass dort inmitten all des Leides, das dort festgehalten wurde, das Leides um die Zerstörung von Jerusalem, all diese Trauer, der Schmerz, dass doch deine Gnade, deine Treue darin deutlich wird, dass sie bleibt, dass sie jeden Morgen neu ist. Und Vater, ich möchte beten, dass wir dies erkennen, dass wir uns darüber freuen, dass wir erkennen dürfen, dass inmitten all dieses Gerichtes deine Liebe sogar deutlich wird zu uns, weil nicht wir diejenigen sind, die dieses Gericht ertragen müssen, sondern du es deinem Sohn Jesus Christus aufgeladen hast am Kreuz von Golgatha. Zeig uns unsere Erlösungsbedürftigkeit aus diesen Kapiteln. Zeige uns deine Güte und Barmherzigkeit in diesen Kapiteln und zeige uns unseren Erlöser Jesus Christus in diesen Kapiteln. Amen. Wie reagierst du auf Leid? Was tust du, wenn du mitten im Leid steckst? In pechschwarzer Finsternis bist, in der tiefsten Grube. Wie gehst du mit solch einem Leid um? Welche Worte äußerst du gegenüber Gott? Wie wirst du es schaffen, in solch einer Situation das Leid, das du erfährst, mit dem Wissen um die Güte und Barmherzigkeit Gottes zu vereinbaren? Wie reagierst du, wenn du nicht nur selber Leid erlebst, sondern Leid um dich herum, in dieser Welt? Und wenn du dich fragst, wo Gott ist in all diesem Leid? Das Buch Klagelieder kann manchmal ziemlich weit weg von unserem Alltag erscheinen, aber ich glaube, gerade in diesen Tagen, wo wir viel Leid erleben, beispielsweise in Syrien, kann es uns wieder mehr vor Augen stehen. Diese Wochen, diese Tage ist die syrische Stadt Aleppo belagert von der syrischen Armee. Und 300.000 Menschen, wenn ich es richtig weiß, sind noch in dieser Stadt. Und zu einem gewissen Grad spiegelt diese Situation die Situation wider, die wir in Klagelieder haben. Irgendwann werden auch in Aleppo die Lebensmittel ausgehen. Unser Außenminister überlegt schon, ob man nicht eine Luftbrücke irgendwie einsetzen kann, um den Menschen dort doch noch zu helfen. Und in Jerusalem vor 2.500 Jahren war die Situation mehr oder weniger genau die gleiche oder ja noch schlimmer. Die Babylonier hatten die Stadt eingekesselt und sie hungerten sie mehr und mehr aus. Tiefstes Leid, tiefster Schmerz. der dann gipfelte in der vollkommenen Zerstörung Jerusalems, der dann gipfelte in der vollkommenen Zerstörung des Tempels. Wir befinden uns mit dem Buch Klagelieder am Tiefpunkt der Geschichte Israels. Und die Frage ist, was tun an solch einem Tiefpunkt? Und es ist faszinierend, wie ehrlich Klagelieder uns einfach die Situation schildert und wie ehrlich der Schreiber des Buches Klagelieder die Situation auch vor Gott bringt, wie er Gott wirklich sein Leid klagt. Und ich hoffe, es ist ja mein Wunsch, euch da einfach mit hineinnehmen zu können, dass ihr etwas fühlt, etwas spürt von diesem Leid, von diesem Schmerz, der drinsteckt in diesen Kapiteln. Und ich möchte heute Morgen drei Schritte mit euch machen in Bezug auf Klagelieder. Ich möchte als erstes versuchen, euch aufzuzeigen, was für ein literarisches Meisterwerk wir in Klagelieder haben. Was für großartige Poesie in diesem Buch steckt. Und ich werde auch versuchen aufzuzeigen, warum es wichtig ist, diese Poesie und diese Großartigkeit in diesem Buch zu entdecken. Wir wollen dann als zweites einfach das komplette Buch Klagelieder gemeinsam lesen. Und ich hoffe einfach wirklich, dass ihr dadurch ein bisschen so dieses Gefühl bekommt für die Situation in Jerusalem, dass es euch vor eurem inneren Auge steht, dass ihr euch mit hineindenken könnt in diese belagerte Stadt, in diese zerstörte Stadt dann. Und dann will ich ganz am Ende noch auf eine Frage eingehen, eine theologische Frage, wenn man so will, die offen bleibt, die nicht beantwortet wird im Buch Klagelieder. Und ich möchte aufzeigen, was für einen Sinn es hat, dass diese Frage erstmal im Buch Klagelieder unbeantwortet bleibt und dann aber im Gesamtkontext der Bibel doch irgendwie beantwortet wird. Welche Frage das ist, werden wir später sehen. Klagelieder ist ein literarisches Meisterwerk, habe ich gesagt. Es ist voll von großartiger Poesie und ich glaube, das ist oft so, dass großartige künstlerische Werke, sei es Musik, sei es eben irgendwelche Gedichte, Gemälde, was auch immer, oftmals in der dunkelsten Phase von Künstlern entstehen. Und genau das sehen wir auch in Klagelieder. Ich kann mich erinnern, Simone und ich waren vor kurzem auf einem klassischen Konzert von Robert Schumann. Und Robert Schumann hat unglaublich unter Depressionen gelitten. Und am Ende hat er sich selbst umgebracht. Aber er hat großartige Lieder geschrieben, komponiert. Und Klagelieder ist ein literarisches Meisterwerk. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was davon heute aufnehmen könnt und dass ihr euch Geschmack darauf bekommt, mehr darin zu forschen. Ich glaube, es ist so ein Meisterwerk, was man tausendmal lesen kann, genauso wie man eine Bach-Symphonie tausendmal hören kann und immer wieder was Neues entdeckt. Genau. Und ich möchte euch ein paar Merkmale dieser großartigen Poesie von Klagelieder aufzeigen. Und das erste ist, dass wir in den 5 Kapiteln, die Klagelieder hat, einige sogenannte Akrostiche vorfinden. Und ich werde das jetzt mal versuchen, dann hier aufzuzeichnen. Was ist ein Akrostichon? Akrostichon steht einfach für Alphabetisierung, mehr oder weniger. Und was wir in Klagelieder haben, ist, wir haben 5 Kapitel. Jetzt gibt mir Platz aus. So. Ja. Akrostichon, das ist Singular, beziehungsweise Akrosticha, das ist dann Plural. Genau, wir haben 5 Kapitel und sie sind alle ähnlich aufgebaut. Das erste Kapitel hat 22 Verse, Das zweite Kapitel hat 22 Verse. Das dritte Kapitel hat 66 Verse. Das vierte Kapitel hat wiederum 22 Verse. Und das fünfte Kapitel hat auch 22 Verse. So, warum 22 beziehungsweise 66? Ganz einfach, weil das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat. Und was wir hier haben, ist, dass jeder Vers in Kapitel 1, 2, 3 und 4 mit dem Buchstaben, dem entsprechenden Buchstaben des hebräischen Alphabets anfängt. Ich kann keine Präh schreiben und ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht lesen, von daher mache ich jetzt einfach mal die deutschen Buchstaben hin. Also hier fängt es quasi mit dem A an oder im Hebräischen eben dem Aleph. Dann geht es weiter mit dem B oder dem Beth im Hebräischen. Und so geht es dann weiter bis quasi 22 oder bei uns wäre es eben 26 mit Z aufhört. Also immer das erste Wort vom Vers geht mit dem Buchstaben des Alphabetes los. Wir haben im ersten und zweiten Kapitel dann jeweils drei Zeilen pro Vers oder ja pro Vers oder pro Strophe kann man auch sagen. Die erste Zeile fängt eben mit A an, die anderen dann mit irgendwas anderem. Und so geht's dahin. Das zweite Kapitel ist genauso wie das erste aufgebaut. Im dritten Kapitel steigert sich dann dieses Akrostichon noch. Wir haben nämlich dreimal ein A. Also jede Zeile, es sind auch wieder drei Zeilen pro Strophe, wenn man so will. Aber jede Zeile beginnt nur mit dem ersten Buchstaben. Also hier A, 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 dann B, B, B. Und so weiter, bis dann eben am Ende 64, 65, 66, kommt dann quasi Z, Z, Z. So, und deshalb haben wir im dritten Kapitel auch 66 Verse. Ja? Also von der Länge her entspricht es genau dem gleichen wie im ersten und zweiten, nur dass es halt intensiviert ist und wir im Deutschen deshalb für jede Zeile einen Vers haben. Im vierten Kapitel ist es fast genauso wie im ersten und im zweiten. Es geht wieder mit A los. Dann kommt eine zweite Zeile, die mit irgendeinem anderen Buchstaben beginnen kann. Und dann kommt aber keine dritte mehr. Also das vierte Kapitel ist einfach kürzer. Das gleiche in Strophe 2 und so weiter und so fort bis 22 Z. So, und dann haben wir noch Kapitel 5. Und Kapitel 5 ist jetzt die Ausnahme. Da gibt es nämlich kein Akrostichon mehr. Also kein A, B, C und so weiter und so fort. Wir haben aber immer noch 22 Verse, wobei das jetzt jeweils immer nur eine Zeile ist, die wiederum mit irgendeinem Buchstaben anfängt. So, das heißt, was wir hier schon sehen, ist, Klagelieder ist eine Gesamtkomposition, eine meisterhafte Gesamtkomposition, die der Autor extra so angefertigt hat. Und was wir auch sehen in Klagelieder ist, anhand dieses Aufbaus, dass eine gewisse Symmetrie und dann aber doch wieder Asymmetrie gewünscht zu sein scheint. Also irgendwie, es wird deutlich, dass das dritte Kapitel das Zentrum ist, ja, weil sich hier eben das Akrostichon intensiviert. Und 1 ist so ähnlich wie 5, 2 ist so ähnlich wie 4, 3 ist der Mittelpunkt. Und wir werden dann auch sehen, im Zentrum des dritten Kapitels, also irgendwo hier, stehen die großartigen Verse, die jeder kennt aus Klagelieder und die auch in dem Lied vorhin vorgekommen sind. Und dann aber ist doch wieder irgendwie eine gewisse Asymmetrie gegeben. Also nach dem dritten Kapitel geht es nicht einfach so weiter wie im ersten und zweiten, sondern es verflacht irgendwie. Die Schönheit ist nicht ganz perfekt, wenn man so will. Ja? Also es wird kürzer und hier fehlt dann sogar die Alphabetisierung. Und ich glaube, es ist bewusst so angelegt. Warum? Weil ja, wir eben in Klagelieder sehen, tiefstes Leid herrscht und irgendwie ist da dieser Wunsch da nach Vollkommenheit, irgendwie ist da dieser Wunsch da nach Schönheit, aber sie wird eben nicht erlebt. Sie ist noch nicht Realität geworden. Diese Vollkommenheit ist irgendwie unperfekt, wenn man so will. Und das drückt sich aus, auch in der Poesie. Ich möchte euch noch einige Besonderheiten aufzeigen. Ich kann das nur andeuten, aber vielleicht macht es euch Geschmack darauf, Klagelieder wirklich intensiv zu studieren. Eine Besonderheit ist, dass teilweise in den Kapiteln sogenannte Verkettungen auftreten. Und guckt mal mit mir in Kapitel 2. Eine Verkettung heißt, ein Wort, das im ersten Vers verwendet wurde, kommt dann im zweiten Vers vor. Ein Wort, das im zweiten Vers verwendet wurde, kommt dann im dritten Vers vor. Ein Wort, das im dritten Vers verwendet wurde, kommt dann im vierten Vers vor und so weiter und so fort. Und so zieht sich das durch das ganze Kapitel hindurch. Wir machen das mal konkret anhand von Kapitel 2. Da haben wir eine relativ einfache Verkettung. Kapitel 1 gibt es auch eine Verkettung, die ist aber ein bisschen komplizierter. Kapitel 2 geht's los, der erste Vers, und ich hoffe, dass das jetzt auch in euren Übersetzungen deutlich wird. Also ich habe Schlachter. Da heißt am Anfang, ach, wie hat doch der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion in Wolkendunkel gehüllt. Und dieses Wort Herr wiederholt sich dann in Vers 2. Da heißt es, der Herr hat vertilgt und nicht verschont alle Wohnungen Jakobs. Genau, also wenn ihr irgendwie Bleistift habt oder so und kein Problem damit habt, Notizen eurer Bibel zu haben, dann kreist euch diese Worte einfach ein, zieht eine Verbindungslinie dazwischen. Also Herr von Vers 1 wird aufgegriffen, Herr in Vers 2. Was wir dann haben in Vers 2 ist der Begriff Jakob. Der Herr hat vertilgt und nicht verschont alle Wohnungen Jakobs. Und Jakob kommt auch wieder vor in Vers 3. Vers 3 in der Mitte. Er zog seine rechte Hand zurück vor dem Feind und hat Jakob in Brand gesteckt. Und dann haben wir in Vers 3 den Begriff Feuer, ganz am Ende. Wie ein flammendes Feuer, das ringsum alles verzehrt. Feuer finden wir wieder in Vers 4 am Ende. Ins Zelt der Tochter Zion goss er seinen Grimm aus wie Feuer. Am Anfang von Vers 4 haben wir den Begriff Feind. Er spannte seinen Bogen wie ein Feind. Und dieser Begriff wiederholt sich am Anfang von Vers 5. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt. Und so zieht sich das durch das ganze Kapitel hindurch. Ja? Es ist großartige Poesie, die hier verwendet wird. Und wir tun Klagelieder Unrecht, wenn wir es einfach so überfliegen. Wir müssen Klagelieder intensiv studieren. Wir müssen es immer und immer wieder lesen, um all diese vielfältigen Aspekte der Poesie, dieser Schönheit in diesen Kapiteln zu entdecken. Und alles können wir gar nicht entdecken, weil da uns das Deutsch im Weg steht. Von daher lernt Hebräisch und ihr seht auch die Akrostiche. Genau, noch eine Besonderheit, die in Kapitel 3 auftritt, und ich glaube auch noch in einem anderen Kapitel, aber ich weiß nicht genau, sind sogenannte konzentrische Kreise, beziehungsweise eine Art Chiasmus. Hier sehen wir jetzt was Ähnliches wie mit der Verkettung, nur dass sich der Begriff nicht von einem Vers zum nächsten zieht, sondern ein Begriff im ersten und im letzten Vers aufgegriffen wird, ein Begriff im zweiten Vers und im vorletzten und so weiter und so fort, bis dann zur Mitte hin. Also jedenfalls mehr oder weniger. Wir machen das wieder konkret. In den ersten drei Versen von Kapitel 3 haben wir einmal den Begriff Zorn in Vers 1. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Und wir haben Zorn in Vers 66. Verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg.
Ich wollte fragen, ob die Übersetzer der Bibel oder die, wo es eben in Deutschland geschrieben haben, ob die das auch so gesehen haben und dann eben die entsprechenden Worte dann immer wieder verwendet haben, oder?
Leider, man sieht es nicht immer hundertprozentig im Deutsch. Ja. Genau. Deshalb habe ich gesagt, lernt Hebräisch. Nee, aber man sieht einiges davon im Deutschen, meiner Meinung nach. Ich bin natürlich auch nicht auf all das selber gekommen, ja, nur falls ihr irgendwie denkt. Gibt kluge Kommentare und so, hier ist einer davon, den ich dafür verwendet habe. Genau. Genau. Gut. Was wir noch in Vers 3 haben, ist der Begriff
Hand. Kurze Zwischenfrage. Bei mir steht im Kapitel 3, er hat. Wie ist mit dem?
Ja, ist auch eine Wiederholung, definitiv.
Ja, ja. Also das hier das Wort Zorn steht bei mir in der Bibel nicht drin, sondern Grimm.
Okay, beides Male dann Grimm oder einmal Zorn, einmal Grimm? Ja gut, dann haben wir ja wieder den gleichen Ausdruck, auch im Deutschen, Grimm und Grimm.
Ja,
okay. Zorn und Zorn oder Grimm und Grimm ist mehr oder weniger das Gleiche. Aber es ist richtig, dieses er hat, das werden wir auch später sehen, ist eine Wiederholung am Anfang von Kapitel 3, wo der Fokus darauf gelegt wird, Gott ist derjenige, der hier das Gericht gebracht hat. Also Vers 3, Kapitel 3, Vers 3 hatten wir den Begriff Hand. Kapitel 3, Vers 64 haben wir nach dem Werk ihrer Hände. Dann haben wir Vers 5, er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut, um mich her. Und Vers 61, du hast, o Herr, ihr Schmähen gehört, all ihre Pläne gegen mich. Das ist mehr oder weniger auch der gleiche Ausdruck, ich weiß nicht, ob es genau der gleiche Ausdruck ist im Hebräischen. Genau, und so geht es dann auch mehr oder weniger hin von einem Vers zum nächsten bis zur Mitte. Und in der Mitte, jetzt muss ich überlegen, genau, die Mitte sind quasi dann die Verse 31 bis 36. Da sehen wir in Vers 31, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen. Und Vers 36, sollte der Herr es nicht beachten. Vers 31 und Vers 36 sollte zweimal der Herr drin auftauchen. Ja. Also Herr nicht groß geschrieben, ist nicht Jahwe, sondern es ist Adonai. Genau. Kein Problem, wenn ihr das jetzt nicht alles hundertprozentig nachvollziehen konntet. Also mein einziges Anliegen ist, euch wirklich ein bisschen aufzuzeigen, was für ein literarisches Meisterwerk Klagelieder ist und ein bisschen euch ein Gefühl zu geben für die Poesie, die wir hier haben und dass wir auch einfach sensibel dafür sein müssen. Und der Hinweis war schon sehr gut mit dem er hat, weil genau darauf kommt es an, ja, einfach solche Wiederholungen zu sehen, um ein Gespür für die Schönheit dieses Textes zu bekommen, für dieses Verlangen nach Herrlichkeit, für dieses Verlangen nach Vollkommenheit, das sich eben durchzieht durch Klagelieder. Was wir noch haben, das seht ihr jetzt auch nicht im Deutschen in Klagelieder, ist ein Metrum, was sehr oft auftaucht. Ein 3 plus 2 Metrum hat irgendeinen speziellen hebräischen Ausdruck, ist auch egal. Auf jeden Fall, was wir auch da schon drin sehen, ist, also wir haben 3 Betonungen und wir haben 2 Betonungen. Die Symmetrie ist nicht perfekt. Es hinkt so ein bisschen nach hinten raus. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieses Siechen zum Ausdruck im Leid. Ja. Es ist einfach unperfekt. Ja. Und das haben wir ganz oft in irgendwelchen Klagepsalmen und so auch, dass einfach diese Poesie, die Metrik, den Inhalt unterstreicht. Eines der wichtigsten Dinge, was wir noch verstehen müssen über Klagelieder und über die Poesie, ist, dass in Klagelieder unterschiedliche Stimmen sprechen. Und das möchte ich euch jetzt noch zum Ende zeigen, weil ich glaube, es ist wirklich extrem hilfreich, um zu verstehen, wie Klagelieder funktioniert. Und das sieht man dann auch im Deutschen sehr schön. Also was wir in Klagelieder haben, ist mehr oder weniger eine Art Dialog oder eine Abwechslung von verschiedenen Leuten oder Volksgruppen, die sprechen, wenn man so will. Und wir haben mehr oder weniger 3 Charaktere in Klagelieder. Wir haben als erstes eine Art Erzähler. Wir haben den Propheten, also wahrscheinlich Jeremia, der Klagelieder höchstwahrscheinlich geschrieben hat, man weiß es nicht sicher, aber meines Erachtens spricht überhaupt nichts dagegen und sehr viel dafür. Also der erste Charakter ist quasi Jeremia selbst, der Prophet, der Erzähler. Der zweite Charakter, der immer wieder auftaucht, ist Zion, Jerusalem, diese Stadt, die personifiziert wird als Frau, als Mutter, die trauert, die zur Witwe geworden ist, die trauert um ihre Kinder. Genau. Und der dritte Charakter, den wir dann haben, ist das gesamte Volk, das dann spricht. Und was wir jetzt gleich dann machen wollen, ist wirklich das komplette Buch Klagelieder lesen und einfach darauf achten, welcher Charakter hier spricht. Genau. Soweit zur Poesie. Es gäbe sicherlich noch viel mehr dazu zu sagen oder man könnte noch viel tiefer einsteigen. Werden wir aber nicht, weil uns sonst die Zeit davonläuft. Wir lesen einfach mal das komplette Buch Klagelieder. Ich werde zwischendurch immer mal wieder was sagen, welcher Charakter hier spricht. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt von der schrecklichen Situation, die hier berichtet wird. Versucht euch einfach vor eurem inneren Auge Jerusalem vorzustellen, als belagerte Stadt, als zerstörte Stadt. Und wie die Menschen vorbeiziehen und diese Stadt in Trümmern da liegen sehen und darüber den Kopf schütteln, sich abwenden und so weiter und so fort. Genau, wir beginnen Kapitel 1, Vers 1. Zu Anfang spricht der Prophet, spricht Jeremia in der ersten Hälfte von Kapitel 1. Er beschreibt Zion, er beschreibt die Situation von Jerusalem quasi als diese weinende Frau. Da heißt es, ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden, sie, die groß war unter den Völkern. Die Fürstin der Hauptstädte muss nun Frondienste leisten. Sie weint unaufhörlich bei Nacht und ihre Tränen laufen ihr über die Wangen. Sie hat keinen Tröster. Achte mal auf dieses Wort, sie hat keinen Tröster. Das kommt auch immer wieder vor in Kapitel 1. Sie hat keinen Tröster unter allen ihren Liebhabern. Alle ihre Freunde sind ihr untreu, sind ihr zu Feinden geworden. Juda ist ausgewandert vor lauter Elend und hartem Knechtsdienst. Es wohnt unter den Heiden, es findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger haben es eingeholt, mitten in seinen Nöten. Die Straßen Zions trauern, weil niemand mehr zu den Festen kommt. Alle ihre Tore sind verödet, ihre Priester seufzen. Ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist bitter weh. Ihre Widersacher haben die Oberhand gewonnen, ihren Feinden geht es gut. Denn der Herr hat ihr Betrübnis zugefügt, um ihrer vielen Übertretungen willen. Ihre Kinder sind in die Gefangenschaft gewandert vor dem Feind her. So ist der Tochter Zion all ihr Schmuck genommen. Ihre Fürsten sind Hirschen gleich geworden, die keine Weide finden. Kraftlos ziehen sie hin vor dem Verfolger. Jerusalem gedenkt in den Tagen ihres Elends und ihrer Plünderung an all ihre Kostbarkeiten, die sie hatte von uralten Zeiten her. Als ihr Volk durch die Gewalt des Feindes fiel, gab es niemand, der ihr zur Hilfe kam. Ihre Feinde sahen sie und lachten über ihren Untergang. Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie zum Abscheu geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie jetzt, denn sie haben ihre Blöße gesehen. Auch sie selbst stöhnt auf und wendet sich ab. Ihre Unreinheit klebt an ihren Säumen. Sie hat ihr Ende nicht bedacht. Sie ist schrecklich heruntergekommen. Niemand tröstet sie. Und jetzt kommt dieser eine kurze Aufruf von Zion oder Ausruf von Zion. Ja. Hier spricht Zion. Ach Herr, sieh mein Elend an, denn der Feind triumphiert. Und dann spricht jetzt wieder der Prophet, spricht wieder der Erzähler. Der Feind hat seine Hand ausgestreckt nach allen ihren Kostbarkeiten. Ja, sie hat sehen müssen, wie Heiden in ihr Heiligtum eindrangen, von denen du doch geboten hattest, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. All ihr Volk seufzt auf der Suche nach Brot. Sie haben ihre Kostbarkeiten um Nahrung hergegeben, um sich nur am Leben zu erhalten. Und hier kommt wieder Zion. Herr, schau her und sieh, wie verachtet ich bin. Bedeutet das euch nichts, ihr alle, die ihr vorübergeht? Also jetzt spricht sie Leute an, die vorbeiziehen an Jerusalem und sagt, schaut und seht doch. Und es gilt auch uns. Sehen wir den Schmerz, den Jerusalem erleidet hier. Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zorns. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und lässt es wüten. Er spannte meinen Füßen ein Netz und trieb mich zurück. Er hat mich zu einer Ruine gemacht. Ich bin die ganze Zeit krank. Das Joch meiner Übertretungen ist durch seine Hand angeschiert. Ineinander verschlungen sind sie mir auf den Nacken gelegt. Er hat meine Kraft gebrochen. Der Herr hat mich in die Hände derer gegeben, denen ich nicht widerstehen kann. Der Herr hat alle Helden in meiner Mitte weggerafft. Er hat eine Festversammlung gegen mich einberufen, um meine auserwählten Krieger zu zerschmettern. Der Herr hat die Kelter getreten, der Jungfrau, der Tochter Juda. Jetzt kommt so eine Art Zusammenfassung. Darum weine ich und mein Auge, ja, mein Auge zerfließt in Tränen, weil der Tröster, hier ist es wieder dieses Wort, fern von mir ist, der meine Seele erquicken sollte. Meine Kinder sind verwüstet, denn der Feind war zu stark. Und jetzt kommt kurz nochmal der Prophet. Zion streckt flehentlich ihre Hände aus, doch da ist niemand, der sie tröstet. Der Herr hat gegen Jakob aufgeboten, seine Feinde ringsumher. Jerusalem ist unter ihnen zum Abscheu geworden. Und dann spricht wieder Zion: Der Herr ist gerecht, denn ich bin widerspenstig gewesen gegen sein Reden. Hört doch zu, alle Völker, und schaut an meinen Schmerz. Meine Jungfrauen, meine jungen Männer mussten in die Gefangenschaft ziehen. Ich rief nach meinen Liebhabern, nach Ägypten, nach Assyrien und so weiter und so fort. Aber sie haben mich betrogen. Meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschmachtet, als sie sich Speise erbettelten, um sich am Leben zu halten. Ach Herr, schau her, denn mir ist Angst, mein Inneres kocht. Mein Herz kehrt sich um in meiner Brust, denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt, drinnen ist es wie der Tod. Sie hören mich zwar seufzen, aber ich habe niemand, der mich trösten würde. Alle meine Feinde freuten sich, als sie von meinem Unglück hörten, dass du es getan hast. Wenn du aber den Tag herbeiführst, den du angekündigt hast, so werden auch sie mir gleich sein. Lass alle ihre Bosheit vor dein Angesicht kommen und handle du an ihnen, wie du an mir gehandelt hast, wegen all meiner Übertretungen. Denn meine Seufzer sind zahlreich und mein Herz ist krank. Zion seufzt. Zion hat keinen Tröster. Und Zion ruft dazu auf, herzuschauen. Herr, schau her. Schaut und seht doch. Seht euch mein Elend an. Und dann kommen wir zu Kapitel 2, wo am Anfang wieder der Prophet beschreibt, was Gott Jerusalem angetan hat. Und hier haben wir jetzt ganz oft eben diese Wiederholung von er, wieder noch Kapitel 3, oder der Herr. Er ist derjenige, der das Gericht gebracht hat. Ach, wie hat doch der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion in Wolkendunkel gehüllt. Er hat die Zierde Israels vom Himmel zur Erde geschleudert und an den Schemel seiner Füße nicht gedacht am Tag seines Zorns. Der Herr hat vertilgt und nicht verschont alle Wohnungen Jakobs. In seinem Grimm hat er niedergerissen die Festungen der Tochter Juda. Zu Boden geworfen und entweiht hat er ihr Königreich samt ihren Fürsten. In seinem grimmigen Zorn schlug er ab jedes Horn von Israel. Er zog seine rechte Hand zurück vor dem Feind und hat Jakob in Brand gesteckt, wie ein flammendes Feuer, das ringsum alles verzehrt. Er spannte seinen Bogen wie ein Feind, er stellte sich mit seiner Rechten wie ein Widersacher hin und machte alles nieder, was lieblich anzusehen war. Ins Zelt der Tochter Zion goss er seinen Grimm aus wie Feuer. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt, alle seine Paläste vernichtet. Er hat seine Festungen zerstört und hat der Tochter Juda viel Seufzen und Wehklage bereitet. Er hat seine Hütte verwüstet wie einen Garten, den Ort seiner Festversammlungen zerstört. Der Herr hat in Zion die Festtage und Sabbate in Vergessenheit gebracht und König und Priester verworfen in seinem grimmigen Zorn. Der Herr hat seinen Altar verabscheut, sein Heiligtum verworfen. Er hat der Hand des Feindes preisgegeben, die Mauern ihrer Paläste. Sie haben im Haus des Herrn Lärm erschallen lassen wie an einem Festtag. Der Herr hatte sich vorgenommen, die Mauern der Tochter Zion zu zerstören. Er spannte die Messschnur aus. Er zog seine Hand nicht zurück, bis er sie vertilgt hatte. Bollwerk und Mauer versetzte er in Trauer. Kläglich liegen sie miteinander da. Ihre Tore sind in den Erdboden versunken. Ihre Riegel hat er zerstört und zerbrochen. Ihr König und ihre Fürsten sind unter den Heiden. Es ist kein Gesetz mehr da. Auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarung mehr vom Herrn. Die Ältesten der Tochter Zion, sie sitzen schweigend auf der Erde. Sie haben Staub auf ihr Haupt gestreut und sich mit Sacktuch umgürtet. Die Jungfrauen von Jerusalem, sie senken ihr Haupt zur Erde. Und jetzt scheint der Prophet zu wechseln, seine Perspektive. Er beschreibt Jerusalem nicht mehr aus der Sicht von Ferne, nicht mehr in der dritten Person, sondern er personifiziert jetzt sozusagen Jerusalem. Er wechselt in die erste Person. Und er sagt, meine Augen sind ausgeweint, mein Inneres kocht, mein Herz schmilzt in mir wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling verschmachten auf den Straßen der Stadt. Und stell dich einfach diese Situation vor, Kinder auf der Straße, sie fragen ihre Mütter, wo ist Brot und Wein, als sie wie tödlich Verwundete dahinschmachteten auf den Straßen der Stadt, als sie den Geist aufgaben im Schoß ihrer Mütter. Schrecklichstes Leid, selbst die Kleinsten, selbst die Kinder, die eigentlich unschuldig sind, die nichts dafür können, leiden darunter. Sie haben nichts zu essen, sie sterben im Schoß ihrer Mütter. Was soll ich dir zusprechen, was dir vergleichen, du Tochter Jerusalem? Was setze ich dir gleich, damit ich dich trösten kann, du Jungfrau, Tochter Zion? Dein Schaden ist ja so groß wie das Meer. Wer kann dich heilen? Deine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeug geweissagt. Sie deckten deine Schuld nicht auf, um dadurch deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern sie weissagten dir Aussprüche voll Trug und Verführung. Alle, die auf dem Weg vorübergehen, schlagen die Hände zusammen über dich, sie zischen und schütteln den Kopf über die Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei der Schönheit in Vollendung, die Wonne der ganzen Erde? Alle deine Feinde sperren ihr Maul gegen dich auf, sie zischen und knirschen mit den Zähnen, sie sagen, jetzt haben wir sie vertilgt, das ist der Tag, auf den wir hofften, jetzt haben wir ihn erreicht und gesehen. Der Herr hat vollbracht, was er sich vorgenommen hatte. Es waren nicht die Feinde, nicht Nebukadnezar, nicht Babylon. Der Herr hat vollbracht, was er sich vorgenommen hatte. Er hat sein Wort genau erfüllt, das er von alters her hat verkündigen lassen. Er hat schonungslos zerstört. Er hat den Feind über dich frohlocken lassen und das Horn deiner Widersacher erhört. Und jetzt wendet sich der Prophet an Zion und er ruft Zion dazu auf, zum Herrn zu schreien. Ihr Herz schreit zum Herrn, du Mauer der Tochter Zion, lass Tränenströme fließen bei Tag und Nacht, gönne dir keine Ruhe, dein Augapfel raste nicht. Steh auf und klage in der Nacht beim Beginn der Wachen, schütte dein Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Und Zion hört darauf und Zion wendet sich jetzt an Gott, Vers 20. Herr, schau her und sieh. Wieder das gleiche wie Kapitel 1. Schau her und sieh. An wem hast du so gehandelt? Sollten denn Frauen ihre eigene Leibesfrucht essen? Die Frauen beginnen jetzt sogar Kannibalismus zu machen, weil sie nichts mehr zu essen haben. Die Kinder ihrer liebevollen Pflege? Sollten wirklich Priester und Propheten erschlagen werden im Heiligtum des Herrn? Auf den Straßen liegen am Boden hingestreckt Knaben und Greise. Meine Jungfrauen und meine jungen Männer, sie sind durchs Schwert gefallen. Du hast sie erwürgt am Tag deines grimmigen Zornes. Du hast sie schonungslos niedergemacht. Also Zion weiß ganz genau, der Herr ist derjenige, der dieses Unheil gebracht hat. Aber trotzdem bleibt gleichzeitig die Frage für Zion bestehen, wie kann es sein, dass es so schlimm ist, dass selbst die Kleinsten, selbst die Kinder darunter zu leiden haben? Und Zion hält all dieses Leid Gott vor. Und sagt, warum, warum? Wie zu einem Festtag hast du zusammengerufen, alles, was ich fürchtete von allen Seiten. Und nicht einer ist entkommen oder übrig geblieben am Tag des Zornes des Herrn. Die ich liebevoll gepflegt und großgezogen hatte, die hat mein Feind vertilgt. Und dann kommen wir zu Kapitel 3, das mehr oder weniger das Zentrum von Klagelieder ist. Und hier spricht nun der Prophet wiederum in der ersten Person und er spricht stellvertretend für Zion. Zion ist nicht nur die Stadt, die er quasi von außen, deren Leid er von außen beschreibt, sondern er sagt, ich war selber dabei, ich war mittendrin und mich hat all dieses Leid getroffen. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quaderstein hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers, die Söhne des Köchers und die Pfeile. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Und jetzt kommen wir zum Zentrum von Klaglieder, diesen wenigen Versen der Hoffnung, die doch in all dieser Finsternis noch vorhanden ist. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Und jetzt kommt dieser Aufruf des Propheten an das Volk. Der sagt, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Und das Volk hört darauf und jetzt spricht das Volk ab Vers 42. Ab Vers 42 spricht das Volk quasi. Ja. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Das hast du nicht vergeben. Du hast dich im Zorn verborgen und uns verfolgt. Du hast uns ohne Mitleid umgebracht. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, dass kein Gebet hindurchdrang. Du hast uns zu Kot und Abscheu gemacht mitten unter den Völkern. Alle unsere Feinde haben ihr Maul gegen uns aufgesperrt. Grauen und Grube sind über uns gekommen, Verwüstung und Untergang. Und dann spricht wieder der Prophet und personifiziert Zion, der sagt: Es rinnen Wasserbäche aus meinen Augen wegen des Untergangs der Tochter meines Volkes. Mein Auge tränt unaufhörlich und kommt nicht zur Ruhe, bis der Herr vom Himmel herabschauen und der Rhein sehen wird. Was ich sehen muss, tut meiner Seele weh wegen aller Töchter meiner Stadt. Die mich ohne Ursache hassen, stellten mir heftig nach wie einem Vogel. Sie wollten mich in der Grube ums Leben bringen und warfen Steine auf mich. Wasser gingen über mein Haupt. Ich sagte, ich bin verloren. Aber ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube. Du hörtest meine Stimme. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf. Du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief. Du sprachst, fürchte dich nicht. Du führtest, o Herr, die Sache meiner Seele. Du hast mein Leben erlöst. Du hast, o Herr, meine Unterdrückung gesehen. Schaffe du mir Recht. Du hast all ihre Rachgier gesehen, alle ihre Anschläge gegen mich. Du hast, o Herr, ihr Schmähen gehört, alle ihre Pläne gegen mich. Das Gerede meiner Widersacher und ihr dauerndes Murmeln über mich. Sieh doch, ob sie sich setzen oder aufstehen, so bin ich ihr Spottlied. Vergilt ihnen, o Herr, nach dem Werk ihrer Hände. Gib ihnen Verstockung des Herzens, dein Fluch komme über sie. Verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg. Also der Prophet spricht stellvertretend für Zion und stellvertretend aber auch zu Zion. Er ist nicht nur Beobachter, er ist mitten dabei. Und im Zentrum all diesen Leids steht Hoffnung. Der Anfang und das Ende dieses Kapitels sind in Zorn gehüllt, wenn man so will, ja. Vers 1, ich bin tief gebeugt durch die Rute seines Zorns, Vers 66, verfolge sie in deinem Zorn, aber in der Mitte ist Hoffnung. Aber wir können diese Hoffnung nicht loslösen von all dem Gericht, von all dem Schmerz, von all dem Leid, das außenrum ist. So, wir können nicht diese Gerichtsworte lesen, ohne zu wissen, jetzt gleich kommt dieser helle Lichtschein, dieser ja, Schimmer an Hoffnung. Aber wir können da auch nicht diese wenigen Verse an Hoffnung lesen, ohne zu wissen, jetzt gleich kommt wieder dieses schreckliche Leid, wieder dieses schreckliche Gericht. Und ich glaube, was wir einfach sehen hier in Klagelieder ist, Gericht, Gottes Gericht und seine Barmherzigkeit, die Hoffnung auf sein Erbarmen gehören zusammen. Und die Frage ist, wie es aufgelöst werden kann. Das ist das Rätsel des Alten Testamentes, ja. 2. Mose 6, wenn ich es richtig im Kopf habe, beschreibt sich Gott selber vor Mose. Er ruft seinen eigenen Namen aus und sagt, Herr, Herr, der groß ist an Barmherzigkeit und die Übertretungen vergibt und so weiter und so fort. Und dann heißt es aber, vielleicht sollten wir kurz hingehen, ich glaube, ich kriege es doch nicht ganz auswendig hin. 2. Mose 6, Vers 34. Nee, stimmt nicht. 2. Mose 34, Vers 6 so rum, oder? Genau. 2. Mose 34, Vers 6. Jetzt habe ich es. 2. Mose 34, Vers 6. Also Mose steht da in dieser Felsspalte und der Herr zieht vorüber mit seiner Herrlichkeit. Er ruft seinen Namen aus und dann heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Diese Verse werden oft als das Rätsel des Alten Testamentes bezeichnet. Warum ein Rätsel? Ganz einfach. Gott ist gleichzeitig barmherzig und gnädig. Er bewahrt tausenden Gnade. Er vergibt Schuld, Übertretung und Sünde. Aber er lässt sie trotzdem keineswegs ungestraft. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann Gott einerseits Schuld und Sünde vergeben und trotzdem nicht ungestraft lassen? Das ist das große Rätsel des Alten Testamentes. Und wir werden später sehen, Es wird meines Erachtens nur aufgelöst in Jesus Christus im Neuen Testament. Ich glaube, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir können wahrscheinlich nicht mehr jetzt alles lesen von Klagelieder. Aber ich lade euch einfach dazu ein, das noch zu tun, noch nachzuholen. Kapitel 4 spricht auch mehr oder weniger fast die ganze Zeit der Prophet mit einem kurzen Einschub, wo das Volk widerspricht, in Vers 17 bis 20. Und es scheint so, als würde sich, als würde der Prophet und als würde auch das Volk langsam zur Erschöpfung kommen. Ja? Was wir in diesem Kapitel nicht mehr so finden, sind diese wirklichen Klagen direkt an Gott. Also es scheint so, als würde jetzt langsam hinten hinaus im Klagelieder diese Erschöpfung eintreten. All dieses Leid, all dieses Schmerz, all dieser Schmerz ist da und Gott wurde angeklagt, und es kam keine Antwort. Und jetzt langsam, ja, geht quasi die Puste aus sozusagen. Ja. Kapitel 4 hat dann eben, wie gesagt, nur noch diese zwei Zeilen pro Vers. Und ganz am Ende, in Vers 22, Kapitel 4, Vers 22, wird dann doch nochmal diese Hoffnung aufgegriffen aus Kapitel 3. Da heißt es, du Tochter Zion, deine Schuld ist getilgt. Er wird dich nicht mehr gefangen wegführen lassen. Deine Schuld aber, du Tochter Edom, sucht er heim. Deine Sünden deckt er auf. Also trotz all dem Leid, trotz all dem Schmerz, immer noch diese Hoffnung, dass die Schuld irgendwie getilgt ist. Und dann Kapitel 5 leitet jetzt der Prophet das Volk in einem Gebet an. Also das ganze Kapitel 5 ist quasi ein Gebet des Volkes zu Gott. Gedenke, Herr, an das, was uns widerfahren ist. 5 Vers 1. Schau her und sieh, wieder genau das Gleiche wie in Kapitel 1. Schau her und sieh, sieh doch unser Leid. Und dann kommt einfach eine Beschreibung von all dem Leid nochmal. Ja. Es scheint ein bisschen jetzt, die Situation scheint ein bisschen jetzt die zu sein, Jerusalem ist schon eingenommen, ist schon zerstört, dieser kleine Überrest ist da geblieben. Und jetzt wird dieser Überrest von den Feinden ringsumher malträtiert, kann man sagen, hat zu leiden, muss gucken, dass er irgendwie überhaupt Nahrung hat, um zu überleben. Und die ganze Freude ist weg. Vers 15, die Freude unseres Herzens ist dahin. Unser Reigen hat sich in Klage verwandelt. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Ja, Jerusalem ist gefallen. Und dann kommt es in Vers 19 bis 22 nochmal zuletzt diese Hoffnung. Du aber, o Herr, oder dieser Anruf an Gott, du aber, o Herr, thronst in Ewigkeit. Dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen alle Tage? Bringe uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir umkehren. Lass unsere Tage wieder werden wie früher. Oder hast du uns gänzlich verworfen? Bist du allzu sehr über uns erzürnt? Diese Frage bleibt am Ende offen. Und diese Frage bleibt tatsächlich auch im gesamten Buch Klagelieder offen. Die Hoffnung ist da, aber wer beschreibt die Hoffnung? Der Prophet, das Volk, sie haben irgendwie noch diese Hoffnung. Aber ist diese Hoffnung begründet? Das ist die Frage. Wir haben drei Charaktere, die in Klagelieder sprechen. Der Prophet, Jerusalem oder Zion und das Volk. Und die Frage ist an euch, wer fehlt, wer spricht nicht im Buch Klagelieder? Gott. Gott schweigt. Die ganzen 5 Kapitel hindurch schweigt Gott. Und das ist diese theologische Frage, die ich vorhin angedeutet habe. Wie kann es sein, dass Gott schweigt inmitten all dieses Leids? Wie kann es sein, dass Gott sich überhaupt nicht dazu äußert? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist vielfältig. Und zuerst müssen wir sagen, dass Gottes Schweigen angebracht ist. Okay, hier ist eine Frage. Dann behandeln wir die doch zuerst.
Kurze Frage, und zwar in Kapitel 3, Vers 57, da meldet sich einmal Gott. Also ein einziges Mal habe ich es gefunden, weil er da reinspricht, fürchte dich nicht.
Wobei das auch ein Ausspruch Gottes in der Vergangenheit zu sein scheint. In der Vergangenheit hat er gesagt, fürchte dich nicht.
Aber das ist auch der einzigste Spruch, den man da von Gott hört.
Es ist das Einzige, was Gott sagt, und selbst das scheint er in der Vergangenheit gesagt zu haben und nicht jetzt in dieser Situation. Fürchte dich nicht. Richtig. Sehr gut aufgepasst. Das war Kapitel 3, Vers 57. Fürchte dich nicht, ja. Genau. Also das Erste, was wir festhalten müssen, ist, dass Gottes Schweigen inmitten all dieses Leids einfach angebracht ist. Wenn Gott sprechen würde, was könnte er sagen? Es ist genauso wie bei Hiob, der schreckliches Leid erlebt und dann kommen seine Freunde. Und was ist das einzige Gute, was die Freunde tun am Anfang? Sie schweigen, 7 Tage lang, wenn ich mich recht entsinne. Gott schweigt, er nimmt erstmal dieses Leid einfach wahr. Er gibt nicht einfach eine schnelle theologische Antwort darauf, so nach dem Motto, ja, ist alles wegen deiner Sünde, alles wegen deiner Übertretung. Nein, Gott schweigt, er nimmt dieses Leid erstmal wahr. Und das macht Klagelieder, glaube ich, auch zu solch einem beeindruckenden Werk, das einfach diese Tiefe des Leids zum Ausdruck bringt. Ganz ehrlich vor Gott, ungeschönt. Gottes Stimme fehlt hier. Das Zweite, was wir dann sagen müssen, ist, dass Klagelieder natürlich gleichzeitig Teil von Gottes Wort ist. Das Buch Klagelieder ist Teil der gesamten Heiligen Schrift. Und was ist die Heilige Schrift? Sie ist Gottes Wort. Das heißt, wenn wir Klagelieder im Kontext der ganzen Heiligen Schrift sehen, dann müssen wir auch daran denken, dass Gott durch Klagelieder spricht, dass er wollte, dass diese Worte in der Bibel stehen als seine Worte, seine inspirierten Worte. Gott sagt mehr oder weniger, ihr müsst dieses Leid hören, ihr müsst dieses Leid miterleben und mitfühlen. Und ihr müsst verstehen, dass dieses Gericht, was über Jerusalem gekommen ist, letztendlich das Gericht ist, was ihr alle verdient habt. Jerusalem hat den Bund gebrochen, wie wir in Jeremia gehört haben. Und deshalb kam dieses Leid über sie. Und wir alle haben den Bund gebrochen. Wir alle haben Götzendienst betrieben. Und deshalb hätten wir alle dieses Leid verdient, was hier in Klagelieder beschrieben ist. Was wir dann aber auch noch bedenken müssen, ist, dass Klagelieder Fragen aufwirft, die im Buch Klagelieder nicht beantwortet werden, die aber in anderen Büchern der Bibel beantwortet werden. Und ganz deutlich sieht man das in Jesaja, Jesaja 40 bis 55. Und dieser Teil von Jesaja wird ja oft als das Trostbuch Israels benannt. Guck mal nochmal in Klagelieder 1 mit mir gemeinsam. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Was wir hier immer und immer wieder finden, ist, dass es keinen Tröster für Israel gibt. Keinen Tröster für Jerusalem gibt. Vers 2 heißt es, Kapitel 1, Vers 2, sie hat keinen Tröster. Vers 9 heißt es, niemand tröstet sie. Vers 16 heißt es, mein Auge zerfließt in Tränen, weil der Tröster fern von mir ist. Vers 21 heißt es, aber ich habe niemand, der mich trösten würde. Immer und immer wieder wird in Klagelieder dieser fehlende Trost angesprochen, der fehlende Tröster. Und das ist eine Frage, die offen bleibt. Wer kann ziehe und trösten inmitten all dieses Leides. Und jetzt kommt mit mir zu Jesaja 40 und Vers 1. Jesaja 40, Vers 1. Und was steht da? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und Jesaja greift diesen Begriff tröstet immer wieder auf in diesen Kapiteln. Kapitel 49, Vers 13, Kapitel 51, Vers 3, 52, Vers 9, 54, Vers 11 und so weiter. Und so. Immer wieder heißt es tröstet. Gott ist derjenige, der seinem Volk am Ende doch den Trost bringt. Klagelieder alleine gelesen, kann diese Frage nicht beantworten, aber Klagelieder steht im Kontext der gesamten Bibel. Und in der gesamten Bibel finden wir die Antwort darauf, vor allem in Jesaja 40 bis 55. Gott ist derjenige, der den Trost letztendlich bringt. Er ist derjenige, der das Gericht gebracht hat, aber er ist auch derjenige, der den Trost bringt. Und was wir dann ganz zuletzt noch beachten müssen als Antwort auf die Frage, warum Gott schweigt, ist die Tatsache, dass Gott selbst mit seinem Volk gelitten hat in Jesus Christus. Jeremia, so glaube ich, ist eine Typologie für Christus. Das heißt, er ist eine Vorschattierung auf Christus hin, so ähnlich wie auch Josef im Alten Testament auf Christus hinweist. Und was wir in Klagelieder haben, ist, dass ich glaube, wir ganz oft in der Stimme Jeremias die Stimme Christi vernehmen, der selber all dieses Leid erlebt, wo am Kreuz von Golgatha es auf sich nimmt, stellvertretend für sein Volk. Und am deutlichsten wird es in Kapitel 3 meines Erachtens. Wie ich vorhin gesagt habe, Kapitel 3 spricht der Prophet stellvertretend für das Volk. Also er vereint sozusagen all das Leid von Jerusalem, all das Leid der Stadt, all das Leid des Volkes in sich und er spricht nun stellvertretend für das Volk. Und genau das ist das, was passiert ist am Kreuz. Jesus hat all das Leid seines Volkes auf sich genommen. Er ist stellvertretend für sein Volk dort am Kreuz von Golgatha gestorben. Und jetzt möchte ich einfach nur mal ein paar Verse lesen mit euch aus Klagelieder 3 und versucht, euch hineinzudenken in die Situation am Kreuz und ob Christus nicht diese Worte dort am Kreuz hätte sprechen können, ob sie nicht perfekt auf ihn passen. Kapitel 3, Vers 1. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Passt es nicht perfekt auf Christus am Kreuz? Lesen wir nochmal ab Vers 13. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Kapitel 3, Vers 13 bis 15. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Und noch ein bisschen weiter. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Am Kreuz von Golgatha hat Gott der Vater seinem eigenen Sohn Pfeile in die Nieren gejagt. Er hat ihn tödlich verwundet, er hat ihn geschlagen. So wie es auch in Jesaja 53 heißt. Und vielleicht könnt ihr mal Klagelieder 3 mit Jesaja 53 vergleichen. Und Jesus ist dort am Kreuz zum Spottlied geworden für all die Leute, die vorbeigezogen sind. Sie haben den Kopf geschüttelt. Sie haben weggeschaut. Genau das Gleiche, was mit Jerusalem damals passiert worden ist. Und wisst ihr, dort am Kreuz von Golgatha, da hat Gott auch geschwiegen. Genauso wie er in Klagelieder schweigt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott schweigt, er wendet sich ab von diesem Leid, das sein Sohn erträgt. Und wisst ihr was? Dieses Schweigen Gottes, dort am Kreuz von Golgatha, ist die einzige Hoffnung, die wir haben können. Ist der einzige Grund, wieso uns unsere Schuld vergeben ist. Weil er sie getragen hat. Gott vergibt Schuld und Übertretung. Er lässt Gnade walten. Und trotzdem lässt er die Strafe nicht ungestraft. Das ist das Rätsel im Alten Testament. Das ist das Rätsel in Klagelieder. Gott ist derjenige, der das Gericht bringt. Er bringt es über seinen Sohn. Und deshalb, glaube ich, sollten wir Klagelieder studieren. Und wir sollten uns versuchen, hineinzuversetzen in diese Lage hier, weil wir nur dann verstehen, wie groß das Leid ist, das Christus für uns auf sich genommen hat und wie sehr wir ihm danken können dafür. Dass nicht wir dieses Leid selbst ertragen müssen. Und nicht nur zeitlich, so wie Jerusalem, so wie die Israeliten damals, sondern in alle Ewigkeit. Gott hat geschwiegen am Kreuz von Golgatha, so wie er in Klagelieder schweigt. Und das ist der einzige Grund, wieso wir Hoffnung haben können. Wieso Gott gleichzeitig gnädig und barmherzig sein kann in all diesem Gericht. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für Christus. Wir danken dir, dass er dieses Gericht auf sich genommen hat, was so eindrücklich beschrieben ist in Klagelieder. Wir danken dir, dass du dort geschwiegen hast, dass du dich abgewendet hast, dass du ihn verlassen hast, sodass wir nicht in diese Verlassenheit hinein müssen, sodass wir dieses Gericht nicht erleiden müssen, sondern in deine Gemeinschaft kommen dürfen in alle Ewigkeit. Vater, lass uns mehr und mehr verstehen, wie groß der Schmerz, wie groß das Leid ist, was Christus dort am Kreuz getragen hat und was er uns damit erspart hat. Wir wollen dich loben und preisen dafür. Amen.